Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Der Rückgang an Kirchensteuermitteln wird im Bereich der Caritas nicht dazu führen, dass alles wegbricht, was wir heute mit kirchlicher Caritas verbinden. Der Rückgang wird aber sehr wohl das Gesicht der Caritas verändern. Und wir werden dazu aufgerufen, vermehrt über Priorisierung nachzudenken und aufgrund der finanziellen Zwänge unser Engagement entsprechend richtig und effizient einzusetzen.
Ob es jetzt die Kita ist oder ob es jetzt ein soziales Angebot ist, eine Beratungsstelle. Also wir haben jetzt die Schuldnerberatung. Das ist die Beratungsstelle, wo zum größten Teil Nichtmuslime zu uns kommen. Und das sind dann immer wieder Möglichkeiten der Begegnung, wo wir als Muslime auch zeigen können, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und möchten auch etwas zurückgeben.
Es gehört zu den großen Vollzugsdefiziten, glaube ich, des deutschen Religionsrechts, dass die Integration der Muslime in dieses kooperative System, das sich über die Jahrzehnte ausgebildet hat mit dem Wachsen des Sozialstaates, dass das nicht gut gelungen ist.
Um die Wohlfahrtsarbeit geht es heute in unserem Podcast, um die soziale Arbeit für Mitmenschen in schwierigen Lebenslagen. Beispiele sind etwa die Schwangerschaftskonfliktberatung, Altenpflege, Hilfe für Behinderte oder Suchtgefährdete. Geleistet wird diese Arbeit vor allem von 6 Wohlfahrtsverbänden, vom Deutschen Roten Kreuz, von der Arbeiterwohlfahrt, vom Paritätischen, von der Jüdischen Wohlfahrt, der Evangelischen Diakonie und der Katholischen Caritas. Diese Verbände arbeiten vielfach in öffentlichem Auftrag und sind nicht gewinnorientiert.
Wir wollen heute auf die Wohlfahrtsarbeit mit religiösem Profil schauen. Wie wir eben gehört haben, rechnet die Caritas damit, ihre Arbeit teilweise einschränken zu müssen. Das Gleiche gilt für den anderen großen christlichen Wohlfahrtsverband, die Diakonie. Muslime dagegen wollen professionelle Wohlfahrt erst einmal aufbauen. Das geht aber nur sehr langsam voran. Wie sind diese Entwicklungen zu erklären? Um religiöse Wohlfahrtsarbeit im Umbruch geht es heute in Vertikal Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon sagen herzlich willkommen Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Und wir beginnen mit den christlichen Wohlfahrtsverbänden. Die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung hat Diakonie und Caritas ein deutlich besseres Image bescheinigt als ihren Kirchen. Die Frage ist aber, ob die beiden Verbände sich darauf ausruhen können. In ihre Angebote fließen nämlich auch Kirchensteuern ein und die werden weniger.
Welche Folgen das haben wird, habe ich Hans-Joachim Lenke gefragt. Er ist Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen, dem Dachverband der diakonischen Werke.
Ich glaube, man muss im Blick auf die Auswirkungen der zurückgehenden Finanzkraft der Kirchen sorgfältig unterscheiden zwischen der unternehmerischen Diakonie und der Diakonie, die jetzt ganz nahe an verfasskirchlichen Strukturen ist. Die unternehmerische Diakonie ist weitestgehend in refinanzierten Bereichen beschäftigt, also stationäre, ambulante Altenhilfe, Krankenhäuser, Eingliederungshilfe, Jugendhilfe. Also Bereiche, in denen es eine Refinanzierung der Arbeit durch Kostenträger gibt. Mal sind es Kassen, Pflegekassen, Kommunen oder eben auch das Land. Dieser Bereich wird weitgehend unabhängig von einem Zurückgehen der Finanzkraft der Kirchen arbeiten können.
Aber wie passen dazu die Nachrichten, dass zum Beispiel Altenhilfeeinrichtungen der Diakonie schließen müssen?
Das begründet Hans-Joachim Lenke wie folgt. Die Refinanzierung einer stationären Altenhilfeeinrichtung ist auf 95% Auslastung ausgelegt. Wenn aber nicht genügend Personal da ist, und damit haben alle Wohlfahrtsverbände zu kämpfen, kann diese Quote nicht erreicht werden. Die Einrichtung rutscht, wie Lenke es ausdrückt, auf eine schiefe Ebene, auf der sie nicht mehr bremsen kann.
Aber was sich schon abzeichnet, ist, dass der wirtschaftliche Druck zunimmt. Und das heißt, dass die Spielräume kleiner werden, also auch in der unternehmerischen Diakonie. Und natürlich auch, dass wir so wenig Puffer haben, dass es dann auch zu wirtschaftlichen Schieflagen kommt.
Dennoch, so Lenke, stehe die unternehmerische Diakonie vergleichsweise stabil da. Anders sieht es aus bei der diakonischen Arbeit auf Ebene der Kirchenkreise.
Also mit dem ganzen Beratungsspektrum, Schuldnerberatung, Schwangerschaftskonfliktberatung, allgemeine Sozialberatung, Kirchenkreisberatung. Das sind Themen, in die doch in erheblichem Umfang Kirchensteuermittel gehen. Wie viel das genau ist, wird nicht zentral gesteuert, sondern der Kirchenkreis vor Ort schaut, wie verteilen wir das Geld, das wir quasi an Kirchensteuermitteln bekommen, hier passend für die Aufgaben vor Ort.
Und das bedeutet im Klartext, wenn in die Kirchenkreise weniger Steuern fließen, dann werden voraussichtlich auch Angebote beschnitten, die Menschen helfen, ihren schwierigen Alltag zu meistern.
Das zeichnet sich jedenfalls ab. Genauso übrigens auch bei der katholischen Caritas. Gesprochen habe ich dort mit Matthias Timmermann. Er ist geschäftsführender Vorstand der Caritas im Erzbistum Hamburg mit Sitz in Schwerin. Auch er betont die Bedeutung der Steuern für die kirchliche soziale Arbeit.
Die Rolle etwa, wenn es um die Finanzierung von Beratungsdiensten, der Hospizarbeit für Angebote für Kinder, Jugend und Familie geht. Kirchensteuermittel können in jedem Fall helfen, konkrete Projekte zu finanzieren. Und noch eine weitere Bedeutung hat die Förderung aus Kirchensteuermitteln. Treten nämlich neue Notlagen auf, so ermöglichen diese Mittel, Hilfsangebote zu entwickeln und fortzufinanzieren, bis eine Regelfinanzierung etabliert werden kann.
Beim Stichwort Notlage fiel mir sofort das Jahr 2015 ein, als ja plötzlich sehr viele Geflüchtete zu versorgen waren. Und ich wollte von Matthias Timmermann wissen, ob solche Situationen gemeint sind.
Ja, definitiv. Da galt es ja anzupacken, schnell zu handeln, bevor irgendwelche Förderbescheide erstellt wurden. Und da helfen natürlich Kirchensteuermittel, schnell zu agieren, um ja die Refinanzierung dann auch später klären zu können. Der Rückgang an Kirchensteuermitteln wird im Bereich der Caritas, ob verbandlich oder anderweitig organisiert, nicht dazu führen, dass alles wegbricht, was wir heute mit kirchlicher Caritas verbinden. Der Rückgang wird aber sehr wohl das Gesicht der Caritas verändern und wir werden dazu aufgerufen, vermehrt über Priorisierung nachzudenken. Wir führen strategische Debatten, wo wir uns mittel- und langfristig engagieren können und aufgrund der finanziellen Zwänge unser Engagement entsprechend richtig und effizient einzusetzen.
Was für das Erzbistum Hamburg sicher eine Riesenherausforderung ist. Die Gebiete sind ja extrem unterschiedlich. Auf der einen Seite die Flächenländer Schleswig-Holstein und das sehr säkulare Mecklenburg-Vorpommern. Auf der anderen Seite dann die Millionenstadt Hamburg. Heißt Priorisierung unter diesen Bedingungen nicht auch, dass Angebote gestrichen werden?
Darauf wird es wohl hinauslaufen.
Also wenn verhältnismäßig viele Kirchensteuermittel in Projekte gehen, bei denen relativ wenig Menschen geholfen werden, dann müssen wir wirklich den effizienten Einsatz der Kirchensteuermittel hinterfragen, so betriebswirtschaftlich das auch anhört. Aber wir müssen sie halt bestmöglich einsetzen. Und ein Rückfahren von Diensten möchte und kann ich heute nicht ausschließen. Nur ich kann sie auch noch nicht exakt benennen, weil wir gerade wirklich einer exakten Analyse der Situation uns befinden.
Nach der christlichen Wohlfahrt wollen wir nun auf die muslimische schauen. Und da lässt sich Widersprüchliches beobachten. Zwar wächst die Zahl der hier lebenden Muslime, Angebote wie muslimische Kitas oder muslimische Altenpflege werden auch immer mehr nachgefragt, aber konkret tut sich wenig.
Ja, das ist schon überraschend, denn die Deutsche Islamkonferenz hatte 2015 das Thema Wohlfahrt zum Schwerpunktthema erklärt. Und von der Bundesregierung war damals ausdrücklich gewollt, dass eine professionelle muslimische Wohlfahrt sich aufbaut. Am Ende hat sich dann aber nur die Ahmadiyya-Gemeinde vorgewagt. Und das liegt vielleicht auch daran, dass die Landesverbände in Hessen und Hamburg als einzige islamische Organisationen den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts haben. Der macht es zum Beispiel einfacher, als Jugendhilfeträger anerkannt und öffentlich finanziert zu werden. 2018 hat also die Ahmadiyya-Gemeinde den ersten islamischen Wohlfahrtsverband gegründet, den Verein An-Nusrat, übersetzt die Hilfe. Zum Vorstandsteam in Frankfurt gehört auch der 30-jährige Sami Ullah. Und er blickt heute durchaus kritisch auf die Islamkonferenz 2015.
Jetzt ist natürlich die Realität diese, dass vielleicht die Politik auch sich ein Stück weit gedacht hat, hier, jetzt sitzen die Verbände da, wir bitten darum, einen Wohlfahrtsverband zu gründen und am Ende wird das Ergebnis sein, dass ein islamischer Wohlfahrtsverband aus diesen gesamten Islamverbänden entsteht. Aber das entspricht einfach nicht der Realität, wenn wir schauen, wie unterschiedlich ja auch die Verbände innerhalb des Islams in Deutschland sind. Und das war, glaube ich, ein Stück weit naiv zu glauben, dass es da klappen würde, dass da am Ende ein einziger Wohlfahrtsverband daraus entstehen würde.
Und wie entwickelt sich nun die soziale Arbeit im Wohlfahrtsverband der Ahmadiyya-Gemeinde?
Ja, ein Wohlfahrtsverband zeichnet sich ja eigentlich dadurch aus, dass er das ganze Spektrum sozialer Leistungen dauerhaft und flächendeckend anbietet. An-Nusrat ist zwar inzwischen in 8 Bundesländern vertreten, befindet sich aber dort teils erst in Gründung, so übrigens auch in Hamburg. Und das Angebot sozialer Dienstleistungen ist noch sehr überschaubar.
Die Ressourcen sind begrenzt, vor allem auch die finanziellen Ressourcen. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass die erste oder eine der wichtigsten Aufgaben als jetzt neuer oder relativ junger Wohlfahrtsverband es ist, überhaupt erstmal in die Strukturen der Regelfinanzierung reinzukommen. Weil wenn diese erst stehen, hat man die Möglichkeit, wirklich gesichert und nachhaltig auch Arbeit voranzubringen.
Was heißt das denn, Brigitte, ganz praktisch, in die Strukturen der Regelfinanzierung reinkommen?
Ich mache das mal anschaulich am Beispiel einer muslimischen Elterninitiative, die eine Kita gründen möchte. Zuerst müssen die Eltern einen gemeinnützigen Verein gründen. Der muss dann eine gewisse Zeit überhaupt tätig sein, bevor er beim kommunalen Jugendhilfeausschuss beantragen kann, als Jugendhilfeträger anerkannt zu werden. Der Verein muss zudem nachweisen, dass Kita-Plätze fehlen und dass es einen Bedarf für eine muslimische Kita gibt. All diese Schritte hat man zum Beispiel im südhessischen Groß-Gerau durchlaufen und dort soll nun die erste Naturkita an den Start gehen.
Nach den Sommerferien wird das die erste Kita sein, wo wir unser hauptamtliches Kita-Personal dann auch haben, was im Kontext der Regelfinanzierung dann auch weiterarbeiten wird. Wir haben jetzt die Betriebszulassung für den Kindergarten in Frankfurt. Das wird jetzt so das nächste große Projekt im Kontext Kinder- und Jugendhilfe auch sein oder im Bereich der Arbeit mit Kindern. Und was jetzt gerade bei uns auch der nächste Schritt ist, ist im Bereich der Altenpflege uns aufzubauen. Also ein ambulanter Pflegedienst ist gerade in der Gründung. Und da geht es dann auch darum, dass wir wirklich diese Angebote so weit etablieren, aufbauen, dass wir dann darüber die Möglichkeit haben, Mitarbeiter zu finanzieren.
Was natürlich nur funktioniert mit fachlich qualifizierten Mitarbeitenden. Aus- und Weiterbildung werden daher großgeschrieben für Haupt- und Ehrenamtliche.
Gibt es denn da auch Unterstützung von den etablierten Wohlfahrtsverbänden? Also die haben ja zum Teil einen 100 Jahre alten Erfahrungsvorsprung.
Also von Seiten An-Nusrat ist diese Zusammenarbeit sehr erwünscht, stößt aber offensichtlich an Grenzen. Um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, monatelang ist mit einem der etablierten Wohlfahrtsverbände über ein gemeinsames Altenhilfeprojekt verhandelt worden. Der Vorstand dieses Verbandes hat sich dann aber am Ende gegen das Projekt entschieden.
Was man aber natürlich auch ganz klar sagen muss, dass der Kuchen, der zur Verfügung steht, um diese Arbeit zu machen, beschränkt ist. Und wir dürfen, glaube ich, nicht naiv sein und glauben, dass man da jetzt überall mit offenen Armen empfangen wird. Irgendwo ist auch im Bereich der sozialen Arbeit eine gewisse Konkurrenz da, ein gewisser Druck vorhanden. Und auch das merken wir teilweise, dass dann Kooperationen, solange sie auf einer Ebene sind, dass wir vielleicht mit unseren Ressourcen helfen, dass wir mit unseren Zugängen helfen, dass sowas dann gerne auch gesehen ist. Aber wenn es dann darum geht zu sagen, hier, lasst uns doch auf Augenhöhe gemeinschaftlich ein Projekt starten, dass es dann durchaus auch Stimmen gibt, die da jetzt nicht so offen dafür sind.
Das deckt sich übrigens mit meinen Anfragen bei Diakonie und Caritas im Norden. Irgendwelche Formen dauerhafter Zusammenarbeit gibt es offenbar nicht, nur ganz vereinzelt Initiativen auf lokaler Ebene. Diese generell zu beobachtende Zurückhaltung erklärt Sami Ullah mit Vorbehalten gegenüber Muslimen auch in den Kommunalverwaltungen.
In Gesprächen, wo wir eigentlich über betreutes Wohnen sprechen wollen, unser pädagogisches Konzept präsentieren wollen, aber gefühlt in dieser einen Stunde erstmal über den Islam sprechen müssen und erstmal wirklich grundlegende Dinge beantworten müssen. Aber wir machen das gerne, weil wir damit einfach merken, dass wir Dinge verändern können, dass wir Vorbehalte damit lösen können und hoffentlich damit dann einen Grundstein legen, dass bestimmte Projekte und Dinge in der deutschen Gesellschaft besser durchgeführt werden können.
Brigitte, du warst auch bei dem deutsch-türkischen Moscheeverband DİTİB in Köln, dem größten islamischen Dachverband in Deutschland. Und im November 2023 haben dort alle 15 Landesverbände den islamischen Wohlfahrtsverband İhsan gegründet. Der Begriff aus dem Arabischen bedeutet so viel wie Gutes tun. Und du bist aber mit dem Eindruck zurückgekommen, dass außer dem Namen noch nicht viel Greifbares existiert.
Ja, und dem hat auch Eyüp Kalyon nicht widersprochen. Er ist stellvertretender Vorsitzender von İhsan und Generalsekretär der DİTİB-Zentrale in Köln.
Da haben Sie recht. Aber wir haben die Idee, die Vision dahin zu steuern, dass wir Träger werden für soziale Aufgaben, für Tätigkeitsfelder im Wohlfahrtswesen. Und das bringt auch natürlich mit sich, dass wir auch mit Ministerien, auch mit dem Staat zusammen da auch agieren. Und das ist ein Ziel, was wir vorhaben. Das ist etwas, was wir anstreben. Aber wir versuchen derzeit, Fördermittel zu akquirieren. Wir versuchen, Strukturen aufzubauen. Wir versuchen, Netzwerkarbeit zu betreiben, damit das Ganze gedeihen kann.
Tatsache ist aber eben, dass immer noch viel Aufklärungsarbeit in Moscheegemeinden zu leisten ist. Wie funktioniert das System der Wohlfahrtsarbeit in Deutschland? Das Islamische Kompetenzzentrum für Wohlfahrtswesen in Köln bietet dazu zum Beispiel Seminare und Workshops an. Andererseits gibt es auch einige Moscheegemeinden, die schon kommunal geförderte Jugendarbeit leisten. Und an deren Projekten erläutert Eyüp Kalyon, wie die DİTİB sich den Aufbau von İhsan vorstellt.
Ort dieses Projekts ist natürlich die Moscheegemeinde. Da ist es auch gut, auch beheimatet. Aber wir möchten vielmehr in der Zukunft den Wohlfahrtsverband İhsan in den Vordergrund rücken, wenn wir auch auf Landesebene und vielleicht sogar auch in der Zukunft in den Ortsgemeinden, in den Kommunen auch vertreten sind. Und das ist auch eine Frage, die sich in der Zukunft uns stellen wird. Wo sind die Moscheegemeinden zuständig und wo sind die Zuständigkeiten eines Wohlfahrtsverbands?
Es geht also um die organisatorische Trennung von religiöser und sozialer Arbeit. Und das ist ja ein Prozess, für den die christlichen Kirchen auch lange Zeit gebraucht haben.
Ja, und nach meinem Eindruck steht eben die DİTİB mit ihrem neu gegründeten Wohlfahrtsverband da noch ganz am Anfang. Warum geht dieser Prozess so langsam voran? Welche Hürden gibt es? Darüber habe ich mit Michael Kiefer gesprochen. Er ist Islamwissenschaftler an der Universität Osnabrück und Experte für das Thema muslimische Wohlfahrtspflege.
Naja, die Hürden liegen zum einen dort, dass die Gemeinden, also wenn wir jetzt bei der DİTİB bleiben, nicht wirklich unabhängig sind. Sie werden ja von Diyanet mehr oder weniger mitkontrolliert, beziehungsweise alles, was sie tun, also wenn sie etwas Neues anfangen, muss sozusagen abgesegnet sein von anderer Stelle. Das ist ein Problem. Das zweite ist, dass in den Gemeinden selbst häufig ja immer noch Imame tätig sind, die nicht wirklich mit den Lebenswelten ihrer Gemeindemitglieder vertraut sind und denen in der Tat dann auch die notwendige Expertise abgeht, um eben genau solche Prozesse im kommunalen Raum anzuleiten oder anzustoßen. Ich würde mir wünschen, wenn man hier mal anders überlegt, und ein möglicher Weg wäre sicherlich so einer, dass man sagt, wir initiieren jetzt einfach mal deutschlandweit 4 oder 5 Leuchtturmprojekte und wir holen uns auch Expertise von außen und gucken, wie wir strategisch gut vorgehen können und wursteln da nicht immer nur so rum. Ja, das wäre schon mal ein richtiger Schritt. Und die DİTİB hat, das muss ich leider auch an dieser Stelle sagen, viele Jahre das Thema liegen lassen. Also die Gründung eines Wohlfahrtsverbandes war schon vor vielen, vielen, vielen Jahren auf der Agenda. Und das hat dann alles doch sehr, sehr, sehr lange gedauert. Und die Intensität der Bemühungen war also für mich als Außenstehenden auch nicht besonders hoch.
Nun ist es ja so, dass Moscheegemeinden durchaus Wohlfahrtsarbeit leisten. Angebote für Kinder und Jugendliche, für Frauen, für Senioren, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Diese Arbeit nun aber zu professionalisieren, stellt die Islamverbände auch vor finanzielle und personelle Herausforderungen. Die Akteure, mit denen ich gesprochen habe, sagen deshalb, wir schaffen das nur in kleinen Schritten und indem wir von unten aufbauen.
Ich habe mich sehr gewundert, dass die großen Moscheeverbände so lange gebraucht haben, diese Sicht der Dinge sich zu eigen zu machen. Der Weg, den man jetzt angeht, ist eben genau richtig. Man muss lokal schauen, wo sind konkrete Bedarfe, wo sind beispielsweise muslimische junge Eltern, die einen Kindergarten benötigen, wo sind möglicherweise Senioren, die Betreuung brauchen, und genau dort muss man einen Träger gründen und genau dort muss man sich um die finanzielle Unterstützung bemühen. Anders funktioniert das nicht. Übrigens hat das anders ja auch nicht bei den anderen Verbänden funktioniert. Also der Paritätische Wohlfahrtsverband beispielsweise ist ja ein Zusammenschluss von Trägern, die zunächst mal so ihre Arbeit begonnen haben und sich dann erst später jeweils einem Verband angeschlossen haben. Also wie gesagt, wir brauchen vor Ort Initiativen, wir brauchen vor Ort Menschen, die bereit sind, diese Arbeit zu leisten. Und das ist Kernarbeit. Das ist eine Arbeit, die einige Jahre in Anspruch nimmt, bevor man tatsächlich zu großen Erfolgen kommt. Also es sind ganz viele Schritte im Vorfeld zu tun, bis man tatsächlich das erste Mal öffentliches Geld in der Hand hält.
Die Ahmadiyya-Gemeinde hatte sich ja 2015 in der Islamkonferenz bereit erklärt, einen Wohlfahrtsverband zu gründen. Heute beklagt sie fehlendes Interesse der Regierung. Nur eine Dreiviertelstelle würde noch finanziert. Wenn ich Sie jetzt aber richtig verstehe, ist für den Aufbau muslimischer Wohlfahrtsarbeit entscheidend, auf kommunaler Ebene den Fuß in die Tür zu bekommen.
Genau. Das ist von allergrößter Bedeutung, auf den Bund zu schauen, also auf das Innenministerium oder auf die Länder zu schauen. Ja, das ist insofern eine Idee, weil man hier vielleicht für eine gewisse Zeit ein wenig Hilfe erhalten kann. Aber die eigentlichen Finanzmittel sind in den Regelsystemen, die kommunal verortet sind. Und ich denke manchmal, dass dies sich noch nicht ausreichend herumgesprochen hat. Und es ist leider auch so, dass die Vereine nicht immer wirklich gut vernetzt sind in der Kommune. Sie können sich ja vorstellen, man muss sehr viele Klinken putzen, man muss sehr viel in informelle Gespräche hineingehen, um mit den Amtsleitungen bekannt zu sein, mit den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses und viele andere mehr. Gleiches ist auch in der Seniorenhilfe. Auch hier ist es so, man braucht seine Leute in den Seniorenbeirätinnen. Man muss verankert sein in den Gremien, die mitplanen, die mitentscheiden, also beispielsweise der Einrichtungsplanung und vieles andere mehr. Und hier ist tatsächlich noch viel, viel, viel zu tun. Auch für die muslimischen Organisationen, die an manchen Punkten nicht immer die richtige Strategie hatten.
Das heißt, Veränderungsbedarf sehen Sie bei den muslimischen Verbänden, aber auch in den deutschen Verwaltungen?
Also ich bin persönlich tatsächlich ja auch ein wenig enttäuscht von den geringen Fortschritten, die es da drin gegeben hat. Aber das hängt tatsächlich in einem hohen Maße mit dieser Islamdebatte zusammen. Und das hängt auch tatsächlich damit zusammen mit den Folgen des Putsches 2016, ne? Der DTIP-Spitzel-Affäre und vielen anderen mehr, wo die Behörden in der Jugendhilfe, Altenhilfe oder wo auch immer, die sind skeptischer als vorher. Und diese Skepsis abzubauen, ist eine richtige Sisyphus-Aufgabe. Ne? Man hat sich bisher immer eher so um die Muslime gekümmert, sage ich jetzt mal, die zu coachen. Aber man müsste tatsächlich auch in die andere Richtung gehen. Also man muss auch die Administration in den Kommunen schulen, damit sie hier einen kompetenten und fairen Umgang mit den muslimischen Partnerinnen entwickeln.
Das sagt Michael Kiefer, er ist Professor am Institut für Islamische Theologie in Osnabrück und Experte für muslimische Wohlfahrtspflege. Zum Schluss wollen wir noch aus religionsrechtlicher Perspektive auf das Thema islamische Wohlfahrt schauen. Brigitte, du hast mit Hans-Michael Heinig gesprochen. Er ist Professor für öffentliches Recht, insbesondere für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der Uni Göttingen und Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland. Wie bewertet er denn die Entwicklung der muslimischen Wohlfahrt?
Ja, vor seiner Bewertung hat der Jurist erst einmal den rechtlichen Rahmen abgesteckt.
Vom Prinzipiellen können wir ja nochmal sagen, erstens, es gibt auf der Ebene der Leistungssuchenden, also der Kranken oder der Hilfebedürftigen, der Unterstützungsbedürftigen, ein Wunsch- und Wahlrecht. Also unser Sozialsystem ist eigentlich so ausgerichtet, dass es absolut legitim ist, dass man religiös profilierte Leistungserbringer sucht. Das ist, sagen, auch mit Fragen religiöser Identität verbunden. Das erkennt das Sozialrecht an. Und auf der anderen Seite gibt es, sagen, auch den Grundsatz der Trägerpluralität. Also eigentlich soll sich die Vielfalt der Gesellschaft auch auf der Ebene der Leistungserbringer abbilden. Und wenn das so ist, dann muss man sagen, also wir haben ein erkennbares Vollzugsdefizit, wenn wir 6 Millionen Muslime in Deutschland haben, die entsprechend auch religiöse Interessen haben, auch im Bereich der sozialen Dienstleistungserbringung, und deren Interessen gar nicht institutionell berücksichtigt werden. Und deshalb brauchen wir alle Anstrengungen, die möglich sind, um also dieses Defizit zu beseitigen.
Aber um genau dieses Defizit zu beseitigen, wie könnte das aussehen? Welche Ideen hat da der Experte für evangelisches Kirchenrecht?
Hans-Michael Heinig sieht beide Seiten in der Pflicht. Die Muslime, aber auch den deutschen Staat. Bei den Muslimen, sagt er, fehle es an Selbstorganisation.
Also die müssen auch was liefern, die müssen auch was beitragen. Sie müssen sich so organisieren, dass das so halbwegs in die vorhandenen Strukturen hineinpasst, wo nicht das religiöse Selbstverständnis entschieden dagegen steht. Und das fällt ihnen erkennbar schwer. Also für den Bereich der Körperschaftsverleihung muss man sagen, das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Man muss sich mitgliedschaftlich organisieren und eine gewisse Allseitigkeit in der Religionspflege an den Tag legen und verfassungstreu sein. Das sind ja keine unfassbar hohen Hürden, würde man denken. Und trotzdem fällt es so schwer.
Und was erwartet Hans-Michael Heinig vom deutschen Staat?
Da argumentiert er in etwa so: Ja, die Muslime müssen einen erheblichen Eigenbeitrag leisten. Heinig sieht aber auch, dass die geforderte Professionalisierung einfach Ressourcen verlangt. Vor allem fachliches Know-how und Geld.
Und da müssten wir nochmal gucken, ob die Refinanzierungsbedingungen richtig stimmen oder ob man nicht staatlicherseits auch so eine Art Startrampe bieten kann. Nochmal spezielle Hilfe für die Professionalisierung, die erforderlich ist, um tatsächlich in dieses sozialstaatliche Kooperationsverhältnis hineinzuwachsen. Und dann reden wir über Staatsleistung oder institutionelle Hilfe, Refinanzierung, Finanzierung, die gezielt islamische Organisationen befähigen soll, diese Professionalisierung im Staat zu erbringen. Und da fehlt es im Moment am politischen Willen, schlicht und ergreifend. Also die Integration des Islam in den deutschen Status quo ist im Moment einfach kein Gewinnerthema. Also wir haben einen harten Rechtspopulismus, der unter anderem sich dadurch profiliert, dass er islamophob ist, also Muslimfeindlichkeit offen propagiert, das muss man mal ganz hart sagen. Politisch ist da im Moment wenig zu gewinnen. Deshalb haben wir einfach erstarrte Verhältnisse. Es bewegt sich ja gar nichts im Bereich der Islampolitik.
Das sind deutliche Worte zum Schluss von Hans-Michael Heinig. Er ist Kirchenrechtler an der Universität Göttingen. Und aus deiner Recherche heraus, Brigitte, haben wir ja sehr unterschiedliche Stimmen jetzt gehört in dieser Podcast-Folge. Welcher Eindruck ist dir denn am Ende geblieben?
Ja, einmal, Wohlfahrtsarbeit ist ein äußerst komplexes Thema, allein schon rechtlich und finanziell. Und während der Recherchen habe ich gedacht, auf Neueinsteiger kann das eigentlich nur entmutigend wirken. Es gibt aber junge, hier geborene und aufgewachsene Muslime, die sich ihres religiösen Selbstbestimmungsrechts sehr bewusst sind und sich der Aufgabe stellen, eine professionelle muslimische Wohlfahrtsarbeit aufzubauen. Und das Zweite, gemeinnützige soziale Arbeit trägt wesentlich zur Gestaltung von Gesellschaft bei, aber auch zu ihrer Befriedung. Und aus dieser Perspektive ist meines Erachtens zu kritisieren, dass viele politische und staatliche Akteure, aber auch manche muslimische Verbände offenbar nicht interessiert sind am Aufbau professioneller muslimischer Wohlfahrt.
Das war die heutige Ausgabe von Vertikal Horizontal, dem Podcast für Glaubens- und Gewissensfragen aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Religiöse Wohlfahrtsarbeit im Umbruch.
Für Anregungen, Lob und Kritik gibt es wie immer eine Mailadresse: vertikalhorizontal in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Danke für Ihr Interesse und fürs Zuhören, sagen Brigitte Lehnhoff
und Florian Breitmeier. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.